Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, wieder mal an diesem wunderschönen sonnigen Wochenende. Ich weiß ja nicht, warum wir eigentlich immer hier so was aufnehmen in unserer Freizeit, aber wir labern halt gerne. So sind die Pädagogen. Aber wer ist denn hier eigentlich? Naja, zum einen Annette Friedrich, Medizinpädagogin und unsere liebe Stimme der Vernunft.
Hallo, herzlich willkommen und mir gegenüber sitzt die wunderbare Liane, auch Medizinpädagogin und die Stimme unserer Intuition.
Warum sitzen wir hier und labern?
Weil wir Lehrer sind.
Ja, Lehrer für Pflege, weil wir selber auch Pflegefachkräfte sind, weil wir wichtige Dinge besprechen wollen für die Gesamtbevölkerung und für Pflegefachpersonen. Heute machen wir mal so ein Safety First. Thema.
Ja, ein Thema, was vor allem auch dir mit am Herzen gelegen hat.
Absolut, ich wollte unbedingt, dass wir das aufnehmen. Und es kam auch aus der Community,
ja.
War ein Wunsch von den Zuhörerinnen, das mal zu besprechen.
Ich glaube, das wird heute auch nicht das erste und letzte Mal sein.
Nee, wir haben es ja immer mal wieder, glaube ich, auch in den vorherigen Folgen schon geteasert, dass wir das besprechen wollen, weil ja auch immer mal so Schwierigkeiten in manchen Fallbeispielen und Diskussionen waren, wie handelt man denn dann, wenn dann Fehler passieren und wird das gute Fehlerkultur und wir sind alle Menschen und so weiter. Also kann man sich ja jetzt schon fast denken, worüber wir heute reden. Oder wollen wir was konkreter?
Wir sagen gar nichts. Die ganze Folge über sagen wir nichts.
Wir reden immer am heißen Brei rum. Das ist so richtig
gut
für das Prüfungslernen, wenn uns Auszubildende hören, wenn man dann immer so am heißen Brei redet.
Ja, es geht um die Sicherheit für Pflegebedürftige. Oder man kennt es auch noch vielleicht in Büchern unter dem Abschnitt Patientensicherheit. Genau, also heute geht es.
Da gibt es auch eine Intuition zu. Das Bundesgesundheitsministerium hat ja da auch Patientenfürsprecher und eine Meldestelle.
Ja, das ist richtig. Ja, also es gibt heute das Thema Patientensicherheit oder Sicherheit der Pflegebedürftigen, die ja eigentlich immer im Vordergrund stehen sollte. Aber durch unterschiedlichste Ursachen ist das nicht immer der Fall. Und es kann auch mal richtig was schiefgehen. Es kann aber auch nur mal so Kleinigkeiten schiefgehen. Und zwar gibt es da auch sogenannte Unterteilungen, auf die wir hinweisen können. Und zwar unterteilt man, wenn man über so Pflegefehler oder über nicht wünschenswerte Abläufe in der Pflege spricht man zum Beispiel von einem unerwünschten Ereignis. Und dieses unerwünschte Ereignis könnte zum Beispiel ein Hautausschlag sein, wenn man die Tablette Diclofenac verordnet bekommt. Also der Arzt weist halt darauf hin, das Medikament hat Nebenwirkungen, aber das Medikament hat eben auch eine Wirkung, die im Vordergrund steht. Und dann wäre ein unerwünschtes Ereignis dieser Hautausschlag, also der Auftritt einer Nebenwirkung. Ein vermeidbares, unerwünschtes Ereignis wäre, wenn die Patientin angegeben hätte, dass sie eine Allergie hat gegen Diclofenac. Also Patientin hat eine Allergie gegen Diclofenac aufgrund, dass sie halt Hautausschläge davon erhält. Und wenn der Arzt sie dann verschreibt und wir sie ihr überreichen, dann ist das ein vermeidbares, unerwünschtes Ereignis, weil wir hätten es ja vermeiden können, indem wir die Dokumentation richtig gelesen hätten oder wir hätten eine richtige Anamnese durchgeführt.
Genau. Und dann gibt es ja noch den klassischen Fehler von sozusagen, dass man eine Abweichung hat vom optimalen und normalen Zustand und somit der Fehler dann eine Regelverletzung ist, wie ich lager gar nicht und der bleibt einfach liegen oder ich kümmere mich nicht oder kontrolliert die Akte und sieht, dass hier Allergien vorhanden sind, gibt aber trotzdem, ohne nochmal nachzufragen, ein Medikament oder man führt einen Pflegestandard nicht richtig aus, wie so ein Pflegestandard halt festgelegt ist. Ein Standard sagt ja mal aus, dass etwas standardisiert wurde, regelkonform gemacht wurde, dass man zum Beispiel bei gefährdeten Patientengruppen für ein Druckgeschwür, also an die Cubitus, auf die Mobilität und auf die Lagerung achten sollte und wie man dann lagert und dass man dann wechsellagert und zum Beispiel so regelmäßig alle 2 Stunden machen sollte. Und wenn dann gar nicht gelagert wird, wie es im Krankenhaus festgeschrieben ist, dieser Standard, wäre das ein Pflegefehler.
Ganz
Ja, ein
genau.
Fehler. Hier gibt es natürlich Ausnahmen von der ersetzlichen Regel, indem man eine Überlastungsanzeige zum Beispiel schreibt. Wenn man Personalnotstand hat und nur noch ein oder zwei Menschen im Dienst sind, kann man zum Beispiel auch eine schriftliche Überlastungsanzeige schreiben, um sich abzusichern, dass da nicht hinterher gesagt hat, wird, man hätte einen Fehler gemacht, weil man hätte der sonst auf das Zweit gar nicht geschafft, sämtlichen Kram abzuarbeiten.
Genau, eine weitere Situation wäre ansonsten auch, wenn der Patient, Patientin das nicht wünscht. Aber dann
Genau.
muss es dokumentiert sein von euch. Also wenn der Patient diese Mobilisierung oder Positionierung nicht wünscht.
Genau, dann gibt es noch einen Beinaheschaden. Also sieht man auch häufig, wenn wir praktische Prüfungen abnehmen und dann zum Beispiel mobilisiert wird, ein Patient aus dem Bett gebeten wird, ohne Schuhe an oder ohne das Bett runterzufahren oder die Bremsen nicht festgemacht werden vom Rollstuhl, dann könnte es zu einem Sturz kommen, weil man auf die Regel nicht geachtet hat. Das ist ein Beinaheschaden, ein Fehler, wo der Schaden noch nicht eintritt, aber es hätte zu einem Schaden führen können, nämlich zum Beispiel zu einem Sturz oder nach der Lagerung eines dekubitusgefährdeten Patienten, also jemand ist gefährdet, ein Druckgeschwür zu bekommen, und der Oberschenkel vom Katheterschlauch so betroffen ist, dass der leicht gerötet ist oder man jetzt hier die Rötung auch sieht schon, die ist aber noch wegdrückbar und somit noch kein Dekubitus und es ist zu einem beinahe Schaden gekommen.
Ja, genau. Und das Schlimmste, was passieren kann, also das ist sozusagen jetzt dieses Fortführende, das wäre der Behandlungsschaden. Hier ist ein Schaden durch mangelnde Sorgfalt entstanden. Das heißt, wir haben die Sorgfaltspflicht verletzt. Das kann dem Arzt oder Ärztin oder auch uns Pflegekräften passieren. Und durch eine mangelnde Hautdesinfektion vor einer intramuskulären Injektion, also vor einer IM-Injektion, erleidet der Patient eine lokale Infektion, den sogenannten Spritzenabszess. Und das wäre dann ein Schaden, ein Behandlungsschaden, den wir durchgeführt hätten.
Genau, wir
Ja.
können jetzt hier mehrere diffuse Beispiele nennen, die auch in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit auch immer mal wieder irgendwie in den Medien thematisiert werden als Fehler. Zum Beispiel beim Wechsel eines Infusionssystems kann ja dazu kommen, dass der komplette Inhalt von Medikamenten in den Kreislauf kommt oder zu wenig Medikamente, wenn man den Schlauch oder dann die Xyle nicht spült. Und hierbei kam es auch schon mal dazu, dass ein Patient nach wenigen Minuten verstorben ist, weil Dopamin innerhalb von kürzester Zeit in den Kreislauf des Patienten gelangt ist beim Wechsel eines Infusionssystems. Das war auch ein Fall, der in der Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich wollte gerade fragen, ob du noch mehr Fälle nennen möchtest,
Ja,
weil
genau.
so ein paar Sachen
Ja.
thematisieren. Erstmal so ein paar Mini-Beispiele
Ja.
vielleicht.
Ja, ein Fall könnte auch sein oder ist gewesen, wenn wir zum Beispiel Lösungen aufziehen, die wir verwenden und diese Lösungen in der Spritze nicht beschreiben oder beschriften. Und hier wurde jetzt ein Rachenantiseptikum aufgezogen. Und das sollte nur lokal angewendet werden. Das heißt, die Spritze wird in den Mund eingeführt und dort wird sozusagen hinten der Rachen desinfiziert. Und das wurde IV gegeben, also intravenös, durch falsche Beschriftung oder mangelnde Beschriftung. Und es kam zu schweren Schädigungen von Gehirn, Leber, Niere des betroffenen Patienten.
Ja, aber zu Medikamenten und die werden nicht richtig beschriftet, kann ich auch eine Story erzählen aus eigener Erfahrung, nämlich Medikamente sollte man ja immer geben und beschreiben, wie sie genommen werden. Dort war man mit einem Zäpfchen, eine Kollegin hat ein Zäpfchen, die sind ja so speziell verpackt, ausgepackt in einen Medikamentenbecher gegeben und dem Patienten gesagt, ist da und dafür, weiß ich, um ihr Fieber zu senken oder gegen Verstopfung, ich weiß gar nicht mehr was.
Ja.
Und ja, der
Warum
Patient
hat
hat
sie das denn schon ausgepackt? Das verstehe ich. Ja, okay, gut.
ja,
Okay, ja.
so. Und hat das noch nie gestellt und hat gesagt, wofür das ist. So.
Ja.
Und gesagt, er soll das nehmen. Und wart. Und dann wurde sich natürlich gewundert, im Spätdienst der Patient auch gesagt, na, irgendwie hat das Medikament, weil mir früher jemand nicht richtig gewirkt und das hat so nach Seife geschmeckt, dann musste ich zerkauen und zerbrechen, weil ich halt ja nicht runtergeschluckt bekommen, das war ja so groß. Und dann hat man sich gewundert, hä, was hat der denn da gekriegt? Und ist die ganze Kurve durchgegangen, bis man irgendwann eine Bedarfsmedikation, ein Zäpfchen gefunden hat und ich dachte, der schluckt und die
gegessen. Ja, hat er.
Warum? Ja, aber es ist dann nur zu einem Banalschaden gekommen. Es gab dann keine Folgen. Ich glaube, das war wirklich so ein Apfelzäpfchen so.
Oh.
So ein Laxanzzäpfchen. Hat dann jetzt natürlich nichts gemacht, außer dass es, glaube ich, nicht nett war, das einzunehmen. Hatte dann natürlich auch keine Wirkung.
So. Ja, wird ja von der Magensäure dann zerstört, ja.
Aber das war dann so ein kleiner Running Gag, nicht cool. Eigentlich auch gar nicht cool.
Nee,
aber
ist es auch nicht. Nee, ist es auch definitiv nicht. Es gibt ja auch, wenn ich das Thema unterrichte, so einen Film, so eine kurze Sequenz von Dr. House und das Asthmaspray, wo eine Patientin zu Dr. House geht. Das ist so eine, Dr. House kennen vielleicht ein paar ältere Menschen, die jüngeren wahrscheinlich nicht mehr, so eine Serie über einen drogenabhängigen Arzt in erster Linie gewesen. Okay. Und die Patientin kommt in die Notaufnahme, er hat da einfach Dienst und muss hier Patienten behandeln, als Strafe mal wieder. Und sie sagt, hey, meine Atmung wird nicht besser, ich bin Asthmatikerin, ich benutze eine Kartusche pro Woche und irgendwie funktioniert das nicht. Und dann fragt er, benutzen Sie es denn richtig? Sie sagt, ja, sehe ich aus wie ein Idiot. Er sagt dazu nichts. Er ist meistens der Meinung, Menschen sind Idioten. Und er sagt, zeigen Sie mir mal, wie Sie es machen. Und sie nimmt vorne die Kappe ab von ihm, diesen Dosier-Areosol, also das kennt ihr alle, dieses typische Asthma-Spray, und hält sich das wie ein Parfümfläschchen einmal rechts an den Hals und sprüht von außen und einmal links an den Hals und sprüht von außen. Also sie benutzt es eigentlich wie ein kleines Parfümfläschchen. Und das ist so ein Gag, den ich dann auch immer zeige und wo dann immer klar ist, bitte beratet die Patienten wirklich gut zum Thema Einnahme und selbst wenn ihr sicher seid oder der Patient sagt, ich bin kein Idiot, ich weiß, wie es geht, lasst es euch nochmal mit eigenen Worten wiederholen. Ich habe hier aber sonst noch weitere verstörende Geschichten, wenn ich ehrlich bin.
Nämlich, ja, wir ziehen einfach so ein paar Mini-Beispiele auf und können dann ja bestimmt auch in den Rechtsbereich gehen und ein paar Auflösungen geben.
Also wir sind heute auch viel im Kompetenzbereich 4 unterwegs. Ist ja, glaube ich, logisch heute. Ne? Ein Patient mit einem frischen Herzinfarkt, der gerade eingeliefert worden ist, wird aufgrund eines Missverständnisses zu Fuß zum Röntgen geschickt. Das heißt, er selber nimmt seine Akte in die Hand und soll mal ein paar Meter laufen Richtung Röntgenbereich, also eine andere Station aufsuchen. Und auf dem Weg dorthin verstirbt er.
Ja, das kann dann sowas sein wie Herr Müller und Herr Müller, so.
Ja, könnte.
Alle schon vollkommen, dass man dann Namen und Patienten verwechselt.
Und Herr Müller hatte vielleicht einfach eine Handfraktur oder so, ne? Und der andere hat wieder den Herzinfarkt, ja.
Oder hier während des Einschleusens in den OP sind die ja manchmal schon ein bisschen sediert, die Patienten. Die kriegen ja so eine Leckarsch-Tablette, so, Entschuldigung für den Ausdruck. Also eine Tablette, die ein bisschen beruhigen soll und schon ein bisschen
angstlösend
ist oder einen schläfrig macht. Und dann ist der halt unglücklicherweise vom OP-Tisch gefallen, so halb sediert beim Umlagern. Und wenige Tage später ist er an einer Gehirnverletzung gestorben. Auch war groß in der Presse vor ein paar Jahren.
Ja, sowas lese ich häufiger.
Oder wegen eines Fehlers auf dem Operationsplan, auch das gab schon mal, wurde dann der falsche Lungenflügel entnommen und es gab eine Seitenverwechslung und das fiel dann auch erst sehr spät auf oder nach der OP auf und man hat dann halt nicht tumorbefallenen Lungenflügel entfernt, sondern den noch gesunden.
Ja, und den anderen kann man ja nicht mehr entfernen, ne? Dann hat er keine Lunge mehr. Ach du meine Güte. Ja, also sowas liest man auch häufiger mal in den Boulevardblättern, sage ich jetzt einfach mal. Falscher Fuß behandelt oder falscher Fuß operiert oder so, ne? So, dann haben wir hier, ja.
Ja, ist häufig Verwechslung, wollte ich nur noch sagen. Ja. Also kommt ja immer wieder mal vor, dass irgendwas verwechselt wird, so.
Dann haben wir jetzt hier noch einen Säugling, der eine großflächige Verbrennung erleidet, weil der eine Wärmflasche bekommen hat neben sich und die ist mit zu heißem Wasser gefüllt.
Ja, gibt halt dann Verbrennungen, Verbrühungen und so und mit der Wärmflasche ist eh so eine Sache, macht man gar nicht mehr.
Nee, Wärmflasche in der Pflege ist ein No-Go. Entweder kann sie aufgehen und auslaufen.
Genau, absolut No-Go.
Oder ich glaube, sie ist zu heiß.
Genau, bei der Thema Wunde hatte doch unsere Wundexpertin gesagt, dass dann ein gelähmter Patient mit Querschnittslähmung geduscht hat und es sehr warm gemacht hat und dann den Duschkopf auf seine Beine abgelegt hat und dann auch eine Verbrühung hatte von dem heißen Wasser, was da aus kann ja auch sehr, sehr warm sein, wenn es aus der Dusche rauskommt.
Und ja, bis zu 60 Grad und mehr, ne? Also. Ja, und den letzten kurzen, knackigen Fall, den wir hier haben, das ist eine Medikamentenetikierungsproblematik. Hier wurden anstelle von Calcium mehrere Ampullen Kalium in eine Kurzinfusion gegeben. Der Patient erleidet einen Herzstillstand und kann nicht mehr reanimiert werden.
Da müssten wir vielleicht für die Allgemeinheit nochmal Calcium erklären. Also Calcium ist ja ein Stoff, den haben wir in Milch und Joghurt und den brauchen wir auch. Kinder sollen ja immer hier schön Fruchtzwerge essen, weil man Calcium ja braucht für Knochenbau. Und es halt gibt man auch in Brausetabletten, wenn man jetzt porösere Knochen im Alter kriegt, also Osteoporose. Also eigentlich relativ ungefährlich, kann auch vom Körper gut abgebaut werden, wird über die Niere ausgeschwemmt, ist ein Mineralstoff. Kalium ist auch ein Mineralstoff, aber durchaus gefährlicher, ist in Bananen zum Beispiel drin. Was macht denn Kalium gefährlicher als Calcium?
Naja, unser Körper funktioniert ja generell auf Basis unseres Elektrolythaushalts. Das heißt, wir haben so leichte Elektrizität bei uns im Körper. Natrium, Kalium ist ganz wichtig dafür, dass das alles funktioniert und läuft.
Das könnte man ja auch hier ein EKG schreiben.
Ganz genau. Also wir sind schon so ein bisschen wie Frankenstein. Wir laufen alle mit leichter Elektrizität. Genau. Und Natrium-Kalium-Pumpe, die haben wir in unserem Körper. Damit werden sozusagen kleine Elektronen oder elektrische Signale ausgetauscht. Und Kalium benötigen wir auch, damit das alles funktioniert, aber eben nur in ganz kleinen und geringen Dosen. Wenn wir zu wenig Kalium haben, macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Und wenn wir zu viel Kalium haben, macht sich das bemerkbar. Und eine Symptomatik sind Herzrhythmusstörungen, beziehungsweise es ist fürs Herz sozusagen ein essentielles Medikament für den Herzschlag.
Genau. Und wenn wir dann zu viel haben, weil zu wenig hat man ja wirklich dann eher Herzrhythmusstörungen, weil das auch sehr wichtig ist für die Purkinje-Fasern, also die elektrischen Impulsfasern im Herz, die den Herzrhythmus. Und wenn wir davon viel haben, dann gibt's einen Stillstand, dann sagen diese netten Fasern im Herzen, ich hab keinen Bock mehr, das ist mir gerade zu überlagert hier. Vom positiven zum negativen Pol und dann gibt es einen Herzstillstand, der mitunter schwer zu reanimieren sind, wenn dann zu viel Kalium sich einlagern.
Ja, genau. Weil wie kriegt man das Kalium so schnell wieder raus? Das ist halt nicht möglich, ne? Ja, also das sind schon, ich finde, ganz schöne Hardcore-Fälle und wären wir jetzt hier in Amerika, wären hier auch viele Millionäre am Ende des Tages vielleicht sitzen. Das tun sie aber nicht. Ganz häufig entscheidet, wie gesagt, eben das Gericht hier nach unerwünscht, vermeidbar, Fehler bei Nahschaden und Behandlungsschäden. Und selbst Behandlungsschäden sind auf gar keinen Fall so intensiv, so kostenintensiv wie in Amerika, wie ihr das aus den Zeitungen von Amerika kennt. Also Patienten, das Patientenrecht bekommen, das passiert schon, aber es ist ein etwas härterer Weg als hier, als in Amerika beispielsweise. Genau, und dafür gibt es auch nochmal so eine Theorie, das ist die Fehlertheorie nach Reason. Und
Korrekt. Ja. Ich habe nur dazwischen gequatscht.
Genau, und die Fehlertheorie nach Reason unterscheidet erstmal nach aktivem menschlichem Versagen, also dass hier sozusagen menschliches Versagen vorgelegen hat oder ob es latentes menschliches Versagen ist. Also wo bei dem aktiven menschlichen Versagen sind die Folgen meist unmittelbar sichtbar. Und sie sind halt auf unsere unsichere Handlung von einem Menschen durchgeführt worden und der Leidzutragende ist der Patient und latentes Versagen, das kann eben erst zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht abgesehen werden. Er unterscheidet dann auch nochmal und da unterscheidet dann auch das Gericht unter fähigkeitsbasierte Patzer, regelbasierte Fehler, also sogenannte echte Fehler oder wissensbasierte Fehler. Also auch hier wird nochmal nach dem Kompetenzniveau der Person geschaut und was man von ihr erwarten darf und kann aufgrund des Examens und aufgrund der Kompetenzen, die ja erworben worden sind.
Ja, wir haben aber auch ein paar eigene Fälle mitgebracht, die wir gerne dann mal noch zum Besten geben, bevor wir unsere Musterlösung und tief ins Gesetz einsteigen, was da so im Sinne des Strafrechts und was man zu beachten hat und was eine Überlastungsanzeige ist. Und Stichwort Remonstration. Super wichtig. Schon mal geteasert. Also wir werden gleich ein bisschen rechtlicher werden, aber ich würde trotzdem sagen, wir lesen erstmal noch unsere eigenen Fälle vor.
Okay, ich starte mal mit dem ersten. Das Leben kann hart sein. Wir sind auf einer onkologischen Fachstation mit Überwachung. Hier liegen hin und wieder Menschen mit einer Trachealkanüle in Überwachung und teilweise sogar mit Heimbeatmungsgeräten. Eines Tages hatte ein Pflegeempfänger Sprachtraining von der Logopädie. Nach der Therapie wurde von einer Pflegefachkraft die Kanüle trotz Sprechkanüle geblockt. Ab und zu piepst dann das Beatmungsgerät und die Sauerstoffsättigung. Und es wurde ab und zu abgesaut. Aber die Sättigung wurde immer schlechter. Das wurde schließlich zum Notfall und der Pflegeempfänger musste reanimiert werden. Von den Ärzten musste eine neue Tracheotomie, ein neuer Einschnitt in die Luftröhre durchgeführt werden. Leider war die Trachea beschädigt und der Pflegeempfänger verstarb. Die Pflegefachkraft wurde beurlaubt und anschließend unterschrieb die Pflegefachkraft einen Aufhebungsvertrag.
Ja, ein Mini-Fallbeispiel aus meiner beruflichen Karriere. Und nein, ich war nicht die Pflegefachkraft, sondern ein Kollege oder Kollegin. Ist ja jetzt auch egal. Weiß auch nicht, was dabei weiter rausgekommen ist. So, hab dann auch nie wieder Nachkontakt gehabt. Und vielleicht zur Aufklärung für die, die nicht wissen, warum das jetzt da konkret passiert ist. Wir haben ja in der Trachealkanüle immer noch eine zusätzliche Kanüle aus Plaster drin, die man auch reinigen muss, nennt man auch die Seele, die auch verkrusten kann und man kann diese Kanüle mit Luft blocken zu einem bestimmten Parameter, dem Kraftdruck kann man die blocken, dass sie nicht beim Husten zum Beispiel rausfällt und wenn jemand Sprechtraining hat, bekommt er eine andere Seele rein, also ein anderes Innenleben, was in der Regel ja Löcher drin hat, große Löcher drin hat, weil die Luft muss ja durch den Kehlkopf durchströmen, um eine Stimme zu machen. Und da so eine Kanüle immer dem Kehlkopf da die Luftströmung wegnimmt, weil sie ja direkt in die Luftröhre eingeführt wird, kann jemand mit so einer Kanüle sonst auch nicht sprechen und eine Stimme bilden. Und wenn dann nach dem Sprechtraining nicht wieder eine andere Kanüle in ein anderes Innenleben reingemacht wird und dann mit dem Loch geblockt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in der Luftröhre ein Dekubitus entsteht oder dass also ein Druckgeschwür entsteht, das dann halt auch nicht richtig geatmet werden kann, weil auch immer neben, also wenn ein Beatmungsgerät angeschlossen wird, daneben saust sozusagen die Luft, weil ja da ja auch in der Mitte ein Loch und so drin ist und somit auch schwierig, dass der Patient oder die Patientin dann auch ist wahrscheinlich nicht genug Sauerstoff bekommt.
Ja, und jetzt ist die Patientin, Patient verstorben, weil sozusagen die Trachea gequetscht worden ist von innen nach außen, beziehungsweise es ging keine Luft mehr durch.
Ja, und dann war Sauerstoffmangel, was ja bekanntlicherweise Gehirnschädigungen macht und auch Herzversagen macht und ist schon ja dann auch ein schwerst betroffener Patient oder Patientin. Pflegebedürftiger Mensch, wenn man auf einer onkologischen Fachstation liegt oder grundsätzlich überhaupt eine Tracheotomie hat, dann und überwacht wird, ist der auch ist ja eh schon immer sehr vulnerabel. Die ganzen, also sehr, die Organe sind ja dann eh schon immer sehr
Empfindlich.
empfindlich, und dann geht der mitunter schneller als beim normalen Menschen mit dem Sauerstoffmangel. Sonst sagt man ja meistens so 6 Minuten, aber man sieht hier schon, es wurde ja ewig nicht der Fehler gefunden und piepte und piepte und piepte und Sauerstoffsättigung und alles Mögliche, so dass ja sehr viel Zeit vergangen ist und mehr als 6 Minuten vergangen sind, bevor man den Fehler gefunden hat, nämlich einfach ganz simpel, dass diese Sprechkanüle nicht rausgenommen wurde und da nicht richtig geguckt wurde. Und diese eine automatische Moment, dass man das nicht richtig angeguckt hat oder die Logopädie mit der Pflegekraft, die vorher geübt hat, nicht richtig eine Übergabe gemacht hat oder wie auch immer. Das war auch mitunter der Grund, dass man dann auch wahrscheinlich hinterher hat man auch Fallbesprechungen gemacht und hat gesagt, nein, man kann ja auch nicht richtig sagen und Sprachtraining war ja noch nicht lange und kann schon mal passieren, dass man da vergisst, die Kanüle zu wechseln oder reinzugucken. Und eigentlich gehörte der Tauschstandard sogar zur logopädischen Aufgabe, wenn die ihr Training beendet haben, wieder richtig zu reinigen und zu blocken. Weil woher soll die Pflegekraft dann wissen? Den guckt er da vielleicht auch nicht jedes Mal rein, aber letztlich war die Pflegekraft die, die durchgeführt hat und die, die dann auch mit dem Gewissen leiden musste.
Und weißt du, ob was der logopädische Part dazu gesagt hat, wie die Reaktionen aus dem logopädischen Bereich waren?
Nicht richtig, nee.
Okay. Das heißt, es ist jetzt eigentlich kein alltäglicher Fehler, sondern theoretisch, also das passiert jetzt
bei Kanülen passiert viel. Also da habe ich auch ganz schön viele Dinger schon erlebt, auch dass dann Ärzte gar nicht wissen, wie sie die wechseln sollen, wenn dann der Wechsel ansteht und man als Pflegefachkraft die dann anleiten muss, einen Wechsel zu machen.
Ja, das wissen wir eh, dass Ärzte keine Behandlungspflege durchführen können. Das lernen sie ja nicht im Studium, darum delegieren sie
ja uns. Aber eigentlich ist es eine medizinische ärztliche Tätigkeit.
Weil ja, aber die meisten Ärzte können nicht mal Blutdruck messen, wenn wir Pflegekräfte sie nicht anleiten und um Gottes Willen, ich will jetzt das nicht die Ärzte schlecht reden, ne? Aber es ist halt immer noch nicht Inhalt des Studiums, dass wir eher ankreiden. Dass
in vielen Modellstudiengängen und so.
Ja, in den BUL-Studiengängen so ein bisschen. Also immer, es kommen jetzt ein paar mehr Medizinstudenten mit dem Wissen, wie macht man eine Blutentnahme, wie macht man eine Blutdruckmessung, also so selbst die einfachen Dinge oder wie geht ein Verbandswechsel. Aber das ist auch erst seit ein paar Jahren so, ne? Also vor ganz vielen Jahren haben die Ärzte dieses komplette Labor auswendig gelernt, aber kein Mensch hat denen im Studium gezeigt, wie man Blut abnimmt. Das waren dann wir Pflegekräfte.
Bei Tracheakanülen habe ich viel erlebt. Also von nicht richtig absaugen, Verkrustungen bis entzündet sich ringsherum. Es wird der Wechsel einfach vergessen und niemand schreibt in die Dokumentation, wie lange die dann liegt. Und man hat dann schön im Nachtdienst Programm, weil die verstopft ist und hat dann Notwechsel so und denkt sich, wenn man das dann rausholt, naja, das ist jetzt aber hier schon ordentlich lange drin, ne Teil.
Woran liegt das? Liegt das am Personalmangel? Liegt das an der schlechten Dokumentation? Liegt das an der Fluktuation der Menschen, die da vor Ort sind und pflegen?
Ja, auch, dass dann kein richtiger Hausstandard dafür gab, so das zu dokumentieren. Das haben wir dann eingeführt, nachdem es mehrfach vorkam. Also ich habe das damals auch initiiert, weil mir das auf den Keks gegangen ist. Und war dann noch eine der Ersten, die das gesagt hat, Leute, hier ist irgendwas blöd und wir müssen mal gucken, was die Hersteller sagen, wie lange die eigentlich liegen dürfen, weil es gibt ja unterschiedliche Klassifikationen, darf man ja auch nicht vergessen, von Materialien. Du kannst ja auch Trachealkanülen mit so einem tollen Lotus-Effekt, und die du besser komplett reinigen kannst, auch die häufig auch Patienten in einer Heimbeatmung bekommen, die du gar nicht wirklich wechseln musst, so, weil die nicht so leicht verstopfen, die auch ewig benutzt werden können, wo du dann zwei davon hast, die du auch irgendwie so mit so Tabs dann reinigen kannst, wie so ein Biss, und die dann wieder reinmachst. Und in der Klinik hast du aber oft diese Einmalprodukte, die eine ganz andere Qualität haben, wo der Hersteller meistens so um die 8 bis 10 Tage sagt, weil dann auch dieser Ballon, mit dem du blockst, platzen kann oder nicht mehr richtig misst, so. Oder das Material viel zu klebrig wird, weil diese Weichmacher, ist ja halt nun mal Plaste, und so weiter und so fort. Da gibt's halt so viele Unterschiede. Haben wir angefangen zu zählen, die Tage, und haben immer bei Standard, egal was für eine Art, weil die haben ja auch verschiedene dann drin gehabt. Gerade in der Reha-Klinik kommen die aus verschiedenen Kliniken und jede Klinik hat einen anderen Hersteller, der sie anliefert. Da hast du in der Reha-Klinik bunte Portfolio an unterschiedlichen Trachealkanülen. Und dann haben wir grundsätzlich, war uns egal, was das für ein Material da drin ist, sondern wir haben dann immer angefangen zu zählen und haben dann nach dem 8. Tag immer gewechselt. Gar nicht erst irgendwelche Verstopfungen, Entzündungen oder irgendwas zu haben. Und prompt dann war alles schön.
Schön, sehr schön. Sehr gut gemacht, Liane. Ja, und aber der, jetzt war sozusagen die Kollegin der in Anführungsstrichen Sündenbock, klar, sie trägt die Durchführungsverantwortung, sie muss darauf schauen, es ist ihre Patientin, sie hätte die Logopädin fragen müssen oder hätte sich selbst vergewissern müssen, aber jetzt war sie halt die dies nicht getan hat und sie hat einen Aufhebungsvertrag bekommen.
Ja, rechtlich ist es ja schwierig, dann jemanden zu kündigen. So, wenn man nicht richtig nachweisen kann, wer jetzt hier welchen Fehler und wo der Hausstandard ist. Ich glaube, die Angehörigen haben auch gar nicht so richtig was gesagt bekommen. Komplikationen, ist verstorben. So, fertig. War die Laube. Wird ja oft auch, also auch bei onkologischen oder bestimmten Erkrankungen wird ja manchmal gar nicht mehr nach einer Todesursache gefragt. So. Und in Deutschland ist ja noch, wo kein Kläger, kein Angeklagter, so.
Kein Richter.
Kein Richter. Und beurlaubt ist sie halt worden, weil man die psychische Situation auch gesehen hat, dass das ja auch eine hohe Belastung sein kann, wenn durch einen Fehler jemand stirbt, so. Und das andere war so eine gegenseitige Wunsch auch. Also habe ich gehört, dass, also so wurde das gesagt, also man hat ja dann nicht mehr Kontakt gehabt.
Also sie wollte auch eigentlich beide wollte aus dem Vertrag.
Weit raus. Weg, wollte, ist auch, glaube ich, umgezogen, auch ganz woanders hin und so weiter. Hat sich dem Konflikt vielleicht auch nicht stellen wollen, was vielleicht dann auch seelisch vielleicht nicht so optimal war. Stichwort Fehlerkultur und Umgang damit. Manchmal muss man sich ja bestimmten Sachen auch stellen und die anders verarbeiten.
Vielleicht hat sie sich dem auch gestellt und wollte aber woanders neu beginnen.
Genau, also kann jetzt gar keinen Einblick so.
Ja, trotzdem eine krasse Story tatsächlich. Also
habe auch mit Absicht man hat immer irgendwelche, also man hat auch selber schon mal Fehler gemacht. So
ja, natürlich, klar. Wichtig ist, man lernt daraus und sie passieren kein zweites Mal und im besten Fall ist bitte niemand gestorben. Aber ja, es passieren Fehler. Das ist normal. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen und selbst Maschinen passieren Fehler. Und unter der Arbeitssituation, die wir aktuell ja haben, ist das, glaube ich, noch krasser. Und im häufigsten Problem ist es, glaube ich, ein Dokumentation oder ein Kommunikationsproblem. Das sind so, glaube ich, die größten Schnittstellschwierigkeiten.
Was uns auch wichtig wäre, in dem Sinne hatten wir vorher auch im Vorfeld schon besprochen, Bettgitter hochmachen, auch wenn es nur Teilbettgitter sind. Bettgitter ist ja eh immer schwierig, aber es gibt ja viele Fliegebetten, die so Teilbettgitter haben, wo nur oben und unten hochgemacht wird und in der Mitte ist eine Lücke zum Aussteigen. Und dann gleichzeitig Bett hochmachen oder das Bett dann hochgestellt lassen. Und
ja, es war ein Wunsch von auch vielen KollegInnen, die in Prüfungssituationen mit den Azubis sind. Und die Azubis sind dann gerade dabei und waschen oder pflegen den Patienten. Und das Bett ist eben auf Arbeitshöhe. Und jetzt haben sie was vergessen im Bad und wollen das holen. Und dann machen sie das Bettseitenteil hoch. Und dann wollen sie das Zimmer verlassen und ins Badezimmer gehen. Und denken aber, hey, der ist doch gesichert. Ja, aber der fällt jetzt dann, also wenn der rüberklettern wollen würde, würde der aus 1,60 Meter Höhe fallen, ne? Also es gehört immer beides dazu, Bettseitenteil hoch und Bett runter.
Genau, also es ist patientengefährdend und sturzgefährdend. Ja, aber auch schon Geschichten gesehen, so irgendwie
ich war ja lange Nachtschwester, also lange im Nachtdienst und ich hatte wirklich Kollegen, ich glaube, das war auf einer anderen Station, das war ein Pflegehelfer und dem habe ich hier und da mal geholfen, weil wir größere, schwerere Patienten hatten und die Betten waren alle 2 Meter bis unter die Decke gefahren, weil der war auch 2 Meter groß und der hat die danach nicht wieder runtergefahren. Also die komplette Nacht haben die in 2 Meter Höhe geschlafen.
Ja, und ich habe schon mal gesehen, Gettgit da oben und Kopfteil hoch.
Ja, schön.
Schlaganfallpatient mit leichten Schluckstörungen, Stulli schmiert, Stulle auf den Bauch gestellt. Dich auf irgendein Naschtisch, irgendein Brettchen, irgendein Tablett oder so, sondern einfach auf den Bauch gestellt. Einfach Kopfteil hochgemacht, ohne anders nochmal zu lagern. Der ist ja dann runtergerutscht und den Teller auf den Bauch. Und dann ist der natürlich auch gerutscht und mit dem Kopf halb Essen zwischen die Bettgitter gerutscht. So. Und ja, du kommst dann rein ins Zimmer und denkst dir, what the fuck, was ist hier passiert?
Ja, ja, grauenvoll.
Ja, und dann fängt man eine Diskussion mit dem Pflegefachpersonen an, die da mit einem arbeitet. Und dann ist man ja auch schon voll im Remonstrationsrecht, Gefährdungssituationen anzuzeigen und zu vermeiden, Fehler zu vermeiden, eine Versorgungsqualität sicherzustellen und sich da auch rechtlich abzusichern. Bei einer Unterbesetzung auf Station muss man ja auch immer jetzt schriftlich anmerken, an Vorgesetzten oder Betriebsrat. Das war jetzt aber keine unterbesetzte Situation zum Beispiel damals. Und wie du gesagt hast, immer noch gucken, sind Maßnahmen, die Qualifikationen übersteigen. War das ein Praktikant, ein Helfer, ein Buffi, also ein Freiwilligendienst oder eine Pflegefachperson? Wenn eine Pflegefachperson war mit dem Examen, geht nicht.
Ich habe das auch angesprochen und die Aussage war, fahr doch jetzt hier nicht nachts das Bett 5-mal hoch und runter.
Toll.
Bitte. Also ich kam immer wieder, also auch im Spätdienst oder in anderen Diensten, es gibt immer wieder, also leider auch in der Altenpflege, muss man jetzt dann eben sagen, weil das ist ja jetzt das Setting, in dem ich das eben bespreche, immer wieder Betten, da kommst du rein, willst Frühstück bringen oder weiß ich nicht, willst irgendwie IKM-Wechsel machen, mit Positionierung, warum auch immer, meine Zimmer geht. Und wie oft habe ich die 2 Meter unter der Bettdecke gefunden oder einfach auf Arbeitshöhe und das Bett wurde einfach kontinuierlich den ganzen Tag so gelassen. Also, weil man sich die Arbeit sparen wollte, es hoch und runter zu fahren.
Also das ist ja schon strafrechtlich dann relevant. Also
ja, natürlich, klar.
Haftungsrechtlich, ja.
Ja,
aber
ja.
Dann heißt es natürlich wieder, wer hat den Patienten und wer war alles im Dienst und so.
Grob fahrlässig, also gerade wenn man auch so antwortet, grob fahrlässig einfach, ne? Und ich glaube, mich hat man irgendwann gehasst, weil ich immer die Betten runtergefahren habe, weil ich ja als letztes im Zimmer war, aber das ist mir wurscht. Also ich bin ja dann die, das letzte Mal das Zimmer betreten hatte und ich lasse das Bett nicht auf 1,60 stehen.
Dann, bevor wir dein Fallbeispiel dann noch machen, sollten wir vielleicht noch kurz, also Remonstration ist ja der Fachbegriff für ein Ansagen und Verweigern von Maßnahmen im rechtlichen Sinne, wenn man sagt, dass die Maßnahme nicht klar formuliert ist, die Maßnahme nicht richtig angeordnet ist, also auch falsche ärztliche Anordnung, hatte ich alle tun, ja, da wurde mir dann irgendwie hier so eine Subkutanspritze zur Thromboseprophylaxe als Tablette verkauft mit anderer Milligrammanzahl und 1,01 und ich dachte, oh, alle klar, ob der will mich verarschen, nee, der hat 1:1 irgendeinen Arztbrief, der verkehrt war, abgeschrieben. Und dachte, könntest du auch mal eine gute Liste gucken? Kann ich ja so ja nie heben, gibt's ja nie so.
Schlucken Sie die Spritze, bitte.
Oh, weia, ey. Und da muss man sagen, hier, kann ich nicht, gibt's nicht, machen wir nicht. Und man muss Maßnahmen auch entscheidend abwehren und als gefährlich einschätzen und den Arzt und Vorgesetzten informieren. Und das ist festgelegt im Paragraph 121 des Bundesgesetzbuches, dass wir als Pflegekräfte Remonstration machen müssen, heißt die zuständige vorgesetzte Fachperson, Fachvorgesetzte Pflegefachkraft, Stationsleitung, Praxisanleiter, wenn ich Schüler oder Schülerin bin, Pflegedienstleitung oder Ärztin, dies fachgerecht zu kommunizieren und auch schriftlich zu dokumentieren in einem Gedächtnisprotokoll, um die Remonstration quasi anzuzeigen, dass hier fachlich etwas nicht richtig gelaufen ist oder nicht richtig läuft oder man eine Maßnahme ablehnt, die man nicht machen möchte. Weil man zum Beispiel, keine Ahnung, 100.000 Jahre nicht intramuskulär gespritzt hat, möchte ich nicht machen, traue ich mir nicht zu, habe ich zu selten gemacht, fertig.
Ja, oder auch Pflegehelfer beispielsweise, die eine Aufgabe delegiert bekommen, von der sie eigentlich auch wissen, dass sie sie nicht machen dürfen. Und das ist jetzt nicht wie, ich gebe dir als Pflegefachkraft den Ritterschlag, ich vertraue dir, bitte mach das, sondern wir haben kein Personal, bitte mach das. Das ist meistens eigentlich die Botschaft. Bitte lehnt es ab, wenn ihr es nicht durchführen dürft. Das hat nichts mit Können zu tun, sondern mit Durchführungsdürfen. Dann führt ihr es durch, haftet ihr auch dafür, egal ob euch die Pflegefachkraft da aufgetragen hat, das zu tun oder
es
nicht.
Es gibt eine Durchführungsverantwortung und auch das denken Praxisanleiter und Schüler immer, dass sie da raus sind und sie machen einfach.
Nee, ist eben nicht der Fall.
Wenn ein Schüler eine Tätigkeit macht, ohne dass er sie richtig macht, auch das hat man ja ganz stark irgendeinen Blutdruck bewährt, einen habt ihr ja nicht richtig gehört, ist wieder Bums, so nach dem Motto, und dann kommt raus, der hat eine hypertensive Krise gehabt, dann kann ja nicht sein, dass der hier so ein mustergültigen Blutdruck hat oder so. Und sobald man irgendwas durchführt, haftet auch der Schüler. Ich hatte mal das ewig her auch wirklich eine Schülerin, die nach verkehrten Insulin gespritzt hat, nach verkehrtem Plan. Da lag nur ein alter Plan im Zimmer und sie hat halt nicht in die Kurve geguckt. Dann soll ja mal in die Originalakte gucken. Da war dann schon 2-3 Tage was neu angeordnet. Die ist tatsächlich verklagt worden. Und es haftet nie der Praxisanleiter. Immer der, der durchführt. Punkt. Auch wenn es ein Pflegehelfer oder irgendwer anders. Wenn man was durchführt, haftet man Durchführungsverantwortung. Und die war aber noch relativ jung. Da mussten die Eltern mit haften, weil da wurde das eventuelle Erbe angerechnet. Weil die hatten Weingut. Dann wurde das Schmerzensgeld. Ging ja um Schmerzensgeld angerechnet und die Eltern mussten echt was verkaufen, um das Schmerzensgeld auszuzahlen.
Also wurde sie zivilrechtlich verklagt und nicht strafrechtlich?
Genau.
Okay.
Genau.
Also man darf ja, kann ja da immer unterscheiden, wir Menschen, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, wir können ja immer strafrechtlich angezeigt werden. Also wenn der Staat gegen uns etwas anklagt, wie zum Beispiel Mord, Totschlag, etc. pp. Und man kann uns auch zivilrechtlich verklagen, wenn Privatpersonen gegen Privatpersonen klagt. Und wenn der Staat gegen uns klagt, ja.
Datenschutz, sagen wir an der Stelle auch nochmal, alle unsere Fälle sind hoch anonymisiert.
Ja, natürlich, klar, ja.
Mit anderen Settings, anderen Personen, anderen Geschlechtern und so weiter und so fort. Ja. Alles, was wir hier erzählen, ist so verfremdet worden, dass man es nicht nachvollziehen kann, aber der Kontext stimmt natürlich trotzdem.
Genau. Genau. Wenn jetzt der Staat uns anklagt, dann geht es meistens um Freiheitsstrafen, Bewährungsstrafen oder auch Geldstrafen, je nachdem, was halt sozusagen dann so eine Strafe ist. Also sagen wir mal, wir haben jemanden ermordet, sage ich jetzt einfach mal. Also wirklich, wie wir auch in einer Folge schon besprochen haben, böswillig jemanden verletzt, mit dem Hintergrund, jemanden umzubringen, dann ist das ja Mord, dann können da 15 Jahre draufstehen und innerhalb dieser 15 Jahre kann er dann verurteilt werden. Und wenn jetzt Privatpersonen gegen Privatpersonen klagt, dann geht es meistens nicht um Gefängnisstrafen, sondern eigentlich immer um Schmerzensgeld oder oft um Schmerzensgeld oder um Ersatzleistungen, die dann sozusagen gezahlt werden. Also hier geht es eigentlich fast nie um Bewährung oder Freiheitsstrafen, sondern tatsächlich um Geldbeträge, um dem anderen sein Leid, sein Schaden sozusagen entgeltlich wieder gut zu machen. Und ja, im schlimmsten Fall kann die Pflegekraft mit beiden auch vor Gericht stehen. Also einmal strafrechtlich und einmal zivilrechtlich.
Genau. Im medizinischen Kontext ist ja auch immer die Dokumentationspflicht. Und da ist ja auch echt schwierig. Im deutschen Rechtssystem ist ja immer die Umkehr der Beweislast. Und das Opfer muss ja beweisen, dass was passiert ist. Das ist dann bei entsprechender Dokumentation natürlich schwierig, bis man da dann Einsicht in die Akten hat. Und auch hier ist ja dann auch oft, dass man im Rahmen von Erste Hilfe raus ist, im Rahmen von Notfallsituationen raus ist, im Rahmen von Anordnungen der Arzt auch eher noch mithaftet und man dann eine Teilschuld hat und so weiter und so fort, so dass das eh immer schwierig ist, im Medizinrecht zu seinem Recht zu kommen. Ist nicht so einfach wie in Amerika. Ja. Nicht, hier werden auch nicht so eine hohen Summen, gibt's einfach nicht. Wir haben ganz viel niedrigere Geldstrafen und niedrigere Schmerzensgeldzahlungen. Und wie wir ja auch gesagt haben, nach der Fehlerkultur wird ja dann auch immer noch geguckt, wie war der Qualifikationsgrad desjenigen und die Qualifikation der Ansagen. Gibt es Hausstandards, wenn es keine gab? Haftet sogar die Klinik mit? Wir haben ja auch eine Berufshaftpflicht, die unser Arbeitgeber für uns abschließt. Ich kann ja mal meinen eigenen Fall kurz erzählen, ganz minimalen. Ich habe ein Beta-Isadonner Selbenverband bei einem luxuriösen Patenten durchführen sollen. Hab das auch gemacht, ganz brav, mit Teststoffverschnitten und Beta-Isadonnersalbe, die ist sehr braun und färbt ja auch auf die Knieklappwunde. Also da ist am Knie ein künstliches Gelenk reingesetzt worden. Und der hat seine sehr, sehr teure beige Hose wieder drüber angezogen. Mhm. Dreimal das verraten. Der kam dann ein paar Stunden später und die Flecken und die geht nicht mehr raus und seine ganz, ganz teure Hose und er möchte Ersatz haben. Natürlich hat der Arbeitgeber den Ersatz und die Reinigung bezahlt. Ich glaube, das ging dann auch in der Reinigung gar nicht raus, sondern dann wurde auch Ersatzzahlung geleistet, weil wir ja auch eine Berufshaftpflicht haben. Und wenn ihr beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe seid, habt ihr da auch eine Arbeitshaftpflicht und eine Arbeitsrechtsberatung und so weiter.
Ja, aber ich habe mal eine Frage. Wenn man den jetzt aufgeklärt hat, dass das abfärbt und er zieht die Hose bitte nicht an.
Habe ich ja nicht.
Aber das war sozusagen der Schaden. Also hättest du das dokumentiert und aufgeklärt?
Ich habe es auch durchgeführt. Ich hätte ja auch sagen können, der geht ja andauernd zur Therapie und ist voll angezogen und wir haben Winter, der muss ja Kleidung tragen und das suppt er dann durch und das sollte der auch dreimal täglich kriegen. Ja, und dann ist der zwischendrin zu seinem Fahrradfahren gegangen. Also hätte ja dann auch wieder Remonstration betreiben sollen und hätte ja auch sagen können, lieber Herr Doktor, ordnen Sie mal eine andere Salbe an oder denken sich was anderes aus. Das ist ja sehr ungünstig, wenn wir hier Therapie betreiben in der Orthopädie. Noch eine orthopädische Reha-Klinik. Sehr lange her. Jo, nie drüber nachgedacht.
Ja, okay. Ja. Gut, aber dann, also bestimmte Dinge, da zahlt dann halt auch das Krankenhaus. Genau, Berufshaftpflicht versichern ist eine Empfehlung. Entweder seid ihr im DBFK Mitglied oder ihr seid bei Verdi Mitglied. Also wir würden euch definitiv immer politische Organisationen empfehlen, wo ihr auch gleich mitversichert seid.
Genau. Dann machen wir deinen Fall und dann können wir dann nachher noch ein bisschen was über die Überlastungs-Gefährdungsanzeige erzählen.
Ja, unbedingt. Okay. Eine Pflegefachkraft war im Nachtdienst verantwortlich für das Stellen der Tagesmedikation des nächsten Tages. Insgesamt waren dies circa 60 verschiedene Dispenser. An einem Mittwoch kam der Frühdienst auf die Pflegefachkraft zu und machte sie darauf aufmerksam, dass sie seit 3 Tagen das Melperon falsch stelle. Auf dem Dispenser standen 2,5 Milliliter und die PFK las 25 Milliliter. Der Frühdienst verabreichte das Melperon in dieser falschen Dosis 2-mal, bevor der Fehler auffiel. Die Medikation wurde durch eine PH an den Bewohner angereicht. Der Bewohner Dem ging es auch sehr schlecht. Circa 14 Tage verstarb dieser Bewohner. Ob dies zusammenhing, also korreliert hat, weiß niemand. Die Pflegefachkraft aus dem Nachtdienst ging zum Augenarzt und es wurde minus 1,2 festgestellt. Die Pflegefachkraft brauchte eine Brille. Die Situation hatte für niemanden Konsequenzen, außer dass die Pflegefachkraft nie wieder Tropfen für den Frühdienst vorstellte und selbst keine vorgestellten Medikamente, also Tropfen, annahm. Dazu zu sagen ist, dass es sich hier bei dem Melperon auch um eine Flüssigkeit gehandelt hat, also nicht diese Dispenser sozusagen, der war falsch gestellt, sondern der Tropf, die Tropfen waren falsch gestellt.
Ja, wenn es doof geschrieben ist, kann man, also das ist mir auch schon, glaube ich, irgendwie gab es mal irgendwelche Dosen, die verkehrt geschrieben sind oder Ärzteschrift ist ja manchmal auch nicht so leicht zu lesen. Ja. Gott sei Dank sind wir ja mittlerweile in dem Zeitalter, wo alles relativ digital abläuft und man auch digitale Akten hat und man auch lesen kann, was der Arzt anordnet und sogar das System mitdenkt, sodass der zum Beispiel nicht irgendwelche Spritzen als Tabletten verkaufen kann. Und dann das System ja schon sagt, gibt's ja nie. So, was willst denn du jetzt von mir? So, dass wir ja da auch ein bisschen doppelt abgesichert sind. Wahrscheinlich mit der zukünftigen KI, künstlichen Intelligenz, wird es sogar noch krasser werden, dass da weniger vielleicht solche Fehler passieren.
Ja, wobei menschliches Versagen hier ja auch ein Bestandteil war, ne? Das ist ja,
ja,
genau.
Aber wenn man nicht merkt, dass man eine Brille braucht und vor allen Dingen, man kontrolliert immer, ich habe auch im Nachtdienst, haben wir auch teilweise für 3 Tage vorgestellt und wir haben dann immer alles im Blister drin gelassen, also in dieser silbernen Verpackung um die Tabletten, da habe ich dann immer geschnitten und so, dass man dann hinten auch drauf lesen kann noch, was drin ist und dann haben wir immer ausgedrückt und auch nachgezählt, erst kurz vorm Geben. Das war mir grundsätzlich nicht vorgestellt, auch eben wegen dieser Haltbarkeit, wenn du dann
Genau.
Klimaanlage hast und du stellst dann nachts vor, ne, 40 Grad draußen, da brauchst du Mahlzeit.
Ich würde jetzt auch tatsächlich gar nicht bei der Stellerin das Problem sehen, weil die die Tropfen für den Frühdienst, die wurden ja aus Nettigkeit vorgestellt. Es war ja nur Pflicht, die Dispenser vorzustellen. Und für die wurde ja auch vom Nachtdienst unterschrieben. Die Medikation hat der Frühdienst ausgegeben und hat dafür auch abgekürzelt.
Ja, und PH heißt Pflegehilfskraft. Die hat die Tabletten oder das Melperon geben.
Die flüssige Melperon, genau, richtig. Und die haben das dann auch abgekürzt, also die haben dafür gehaftet, die haben es durchgeführt. Das Einzige, was halt war, der gestellte Fehler sozusagen. Aber man hätte es.
Verantwortung ist wieder der gibt.
Genau, man hätte es beim Austeilen merken müssen, dass es ja eigentlich immer 2,5 Milliliter sind und jetzt 25.
Die Augenprinzip. Genau.
Das ist ja auch schon mal viel mehr und
krass viel mehr, Alter.
Ja.
Richtig viel mehr.
Ja.
Ja, bifidere Abführmenge ist ja ein richtiger Schnapperle.
Ja, genau. Und dann haben die dafür ja auch abgekürzelt und die Fachkraft, die es an die PH, also an den Pflegehelfer delegiert hat, die hat ein Problem und der Pflegehelfer, der es ausgeteilt hat. Also klar, Nachtdienst hat es gestellt. Und ist auch bestimmt nicht schön für die Person und jetzt hat sie eine Brille oder eher und das, ja, aber im Endeffekt der Frühdienst ist sozusagen verantwortlich dafür und ob die Dame, der Herr jetzt daran verstorben ist, das weiß man halt nicht. Auf jeden Fall ging es der länger nicht gut der Person nach einer Melperon-Überdosis.
Wollen wir sagen, was Melperon ist? Da haben wir noch ja nicht in Kontext.
Ein Psychopharmaka, ein Beruhigungsmittel. Und das hat sie ja dann in 10-facher Menge bekommen. Er hat das in 10-facher Menge bekommen.
Gut, Gefährdungsanzeige. Paragraph 15 und Paragraph 16 des Arbeitsschutzgesetzes sind jetzt hier im Arbeitsgesetz. Darf man machen als Kernaussage hier, muss man schriftlich anmerken, dass man nicht mehr ordnungsgemäß in der Lage ist, bestimmte Arbeiten durchzuführen und Gefahr in Verzug ist. Dann muss man den Dienstgebern informieren, der muss auch reagieren. Wir haben ja mittlerweile auch Personaluntergrenzen so langsam.
In der Krankenpflege.
Aber nur in Krankenhäusern, nicht in Pflegeheimen oder in Hauskrankenpflegen oder ähnlichem.
Ja.
Man mahnt an, dass es vielleicht zu Organisationsfehlern kommen kann und man nicht haften möchte, wenn man zu einer Überforderung kommt. Hier gibt es zahlreiche Begriffe für Belastungsanzeige, Gefährdungsanzeige, Entlastungsanzeige, Überlastungsanzeige, das alte Gleiche. Bei diversen Umständen kann man der Arbeit halt nicht mehr nachkommen und zeigt die potenzielle, eventuelle Gefahr an. und würde damit auch beantragen, eine Entlastung zu bekommen. Dann werden ja häufig auch so hart diskutiert, Leasing soll ja abgeschafft werden, angeblich, Leasingkräfte sollen abgeschafft werden, aber die werden ja dann oft bestellt. Wenn dann viele Menschen auf Station krank sind oder in den Bereichen krank sind, muss ja irgendwer irgendwie arbeiten.
Naja, oder die Betten werden geschlossen, also zugemacht.
Ja, das ist ja, aber dann verdient man ja kein Geld. Nein, es wird schon seltener gemacht, obwohl es ja jetzt in der Pandemie oder nach der Pandemie jetzt schon häufiger vorkommt, dass das auch gemacht wird, weil sie müssen es ja in den Kliniken machen, weil sie ja das Gesetz jetzt haben oder den Versuch mit dem Personal untergrenzen und somit ja dann auch Strafzahlungen zahlen müssen. Wenn sie die nicht einhalten, müssen sie Betten sperren und so weiter. Genauso muss man auch Organisationsfehler anmerken, wenn unzureichende Hilfsmittel da sind, also man keinen Rollator, keinen Lifter oder ähnliches hat oder wenn die Betten kaputt sind, muss man das anzeigen. Man muss auch eine Überbelegung anzeigen, wenn zu viele Menschen, hat man ja so bei Akutnotaufnahmestationen, zum Beispiel Psychiatrie, die ja aufnehmen müssen.
Ja, also
wir muss sagen, ja, wir können die nicht aufnehmen.
Genau, man muss komplett überlastet schon, also genau. Die forensische Klinik da.
Genau, und man muss dann teilweise ja aufnehmen und dann muss man das ja auch abmelden, die Station so beim Notruf und so weiter, wenn die dann überbelegt ist, weil da welche auf dem Flur schon halb liegen. Und halt auch bei Personalmangel und aber auch bei unzureichender Qualifikation. Wenn ich dann halt irgendwie eine Leasingkraft, einen Helfer und nur noch eine Stammpersonal habe, ist das ja schon eigentlich das Personal, was man haben soll, aber wir haben ja trotzdem nicht die richtige Qualifikation.
Das ist schon so. Standard, so kenne ich das gar nicht, ich kenne das nur noch so.
Ja.
Das ist traurig, es ist einfach nur schlimm.
Und man möchte halt die Gefahr im Verzug hinsichtlich der Pflegeempfängerinnen anzeigen, hinsichtlich Dritter, also auch Besucher und so, die gar nicht richtig aufklären und beraten kann. Und auch der Kollegen und Kolleginnen, weil wir sind ja auch selber gefährdet dann, wenn wir nicht richtig arbeiten können. Stichwort Rücken, Überlastung, Stress, Burnout. So, wir haben ja auch eine Eigengefahr, die wir damit anzeigen. Man sollte das schon machen. Dafür gibt es extra den Paragraphen. Man ist dazu verpflichtet, das ja. Eigentlich anzuzeigen.
Ja, also eigentlich könnte man das täglich dann fast schreiben mittlerweile.
Nennt sich auch Verkehrssicherungspflicht.
Also ihr merkt, wir haben heute echt ein paar krasse kleine Fälle vorgelesen. Wir haben zwei eigene mitgebracht und der Kompetenzbereich 4 wurde heute richtig tiefgehend beleuchtet für euch. Mhm. Vor allem das Thema Zivilrecht, Strafrecht, da sind wir nochmal eingestiegen. Wir haben über Remonstrationen gesprochen, über die Überlastungsanzeige. Also es ist schon eine Hausnummer gerade, die Pflege. Und ich mag den Satz immer nicht, man steht mit einem Knast im Bein.
Nein, mit einem Knast im Bein?
Genau, mit einem Bein im Knast. Und so ist es auch nicht.
Knast im Bein, Entschuldigung.
Macht nichts. Also ist es jetzt auch nicht wirklich, aber ihr seht, wie schnell das gehen kann, was es für Fehler gibt, wie man Fehler unterscheidet.
Dass du da so ernst bleiben kannst. Ich habe gerade Pipi in den Augen mit einem
Kind. Ja, aber sowas passiert mir doch häufiger. Ich bitte dich, dass ich da die Anfänge und das Ende des Satzes verwechsle. Das passiert doch häufiger. Frag mal meine Auszubildende, meine SchülerInnen, wenn ich da Unterricht habe, was da manchmal rauskommt.
Ja, je länger man quatscht, kommt manchmal nur noch Wort raus. Zum Abschluss vielleicht noch, wenn man Remonstration oder macht und sich seiner Durchführungsverantwortung bewusst ist und Delegationsverantwortung bewusst ist, hat man auch eine gute Fehlerkultur. Man sollte mit Fehlern auf Station reden, man sollte Fallbesprechungen machen, die auch im multidisziplinären Team, also mit einem Beteiligten besprechen, sollte dann neue Standards initiieren. Hier mein Beispiel, wir müssen mal vielleicht die Trachealkanülen regelmäßig wechseln und das mal dokumentieren und neue Standards entwickeln, damit keine Fehler mehr passieren. Muss man eine Gefährdungsanzeige stellen, muss der Arbeitgeber danach auch reagieren. Er hat die Pflicht zu reagieren und die Umstände zu ändern. Leasing bestellen, Betten sperren, wie auch immer. Der Arbeitgeber ist dann haftbar, nicht mehr wir. Und Berufsverpflicht wichtig. Und man muss Gefährdungen möglichst vermeiden und sollte auch immer in die kollegiale Beratung mit Kollegen gehen, wenn man mal merkt, dass was verkehrt gelaufen ist und ein banaler Folge passiert ist.
Ja, und ich glaube, man sollte auch eher wirklich ehrlich und offen mit Fehlern umgehen und auch genau, Konsequenzen unbedingt daraus ziehen, ohne dass jetzt jemand gleich gefeuert wird oder so. Aber gerade auch in meinem Fall, da ist ja nichts passiert. Also auch da hätte man Dinge ändern können. Ja.
Aber das war ja eine Konsequenz, dein Fall, dass sie ja auch das nicht mehr vorgestellt hat oder selber auch keine vorgestellten Sachen mehr entgegengenommen hat.
Ja, aber was ist mit der Pflegehelferin, die weiter Medikamente vielleicht austeilt oder mit der anderen Fachkraft, die Pflegehelfer beauftragt
Ja.
oder wenn der Nachtdienst generell weiter Tropfen für den Frühdienst vorstellt, um Arbeit zu ersparen? Also aus diesem Hintergrund wurde das ja gemacht.
Ja, dann gibt es keinen guten Hausstandard dafür. Es ist
genau,
also keine
richtig.
Grundsätzliche Lösung, aber nur der Mensch selber hat eine Konsequenz für sich
Ja.
draus gezogen. Aber es gab ja keinen grundsätzlichen Hausstandardänderung. Auch nicht gut ist. Wir plädieren für Qualitätsmanagement in der Pflege und eine Anpassung von Hausstandards und kollegiale Beratung und Fallbesprechung, dass hier eine Verbesserung der Pflegequalität passiert.
Genau, richtig. Ja, demzufolge lernt hier aus dieser Folge ganz gut. Bitte nehmt das mit, das Wissen, was wir euch heute geliefert haben. Und, lasst uns Feedback da, lasst uns gerne konstruktives Feedback da. Das sollte jetzt ja auch kein Vorführen von irgendwelchen Kollegen oder so sein.
Absolut nicht. Wir sind die Anwälte für unsere Patienten.
Genau.
Wir sind 24 Stunden am Menschen. Wir kriegen alles mit. Wir kriegen deren Seelenheim mit und so weiter. Wir müssen auf unsere Patienten aufpassen.
Genau, und vielleicht haben wir ja auch, also wir haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht, aber es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu reden. Vielleicht sind die noch nicht verjährt, das wäre ungünstig.
Nein. Ach ja, also über mein Wetter ist
auf jeden Fall
gerne gesprochen.
Ja, also von daher, uns passieren da auch ständig Fehler, auch als Lehrkräfte passieren uns da Fehler in Erzählungen oder in Verwechslungen oder so. Nur bei uns leidet kein Patient. Genau, nur leidet jetzt kein Patient mehr darunter. Also geht bitte offen damit um. Darum machen wir jetzt die Folge nicht zum Vorführen, sondern zum Aufklären und zum Erkennen und zum Reflektieren und bitte nicht zum zu sehr an aufs Herz nehmen oder ans Herz nehmen sozusagen. Ja, lasst uns Feedback da, seid konstruktiv. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked. Ihr findet uns auf den Social Media Kanälen Instagram, TikTok, Facebook unter Tatortpflege-der-Podcast oder unterstrich der Podcast und abonniert uns.
Genau. Ciao, Kakao.
Tschüsschen aufs Nüsschen.